Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, die gute Nachricht ist, immer dann, wenn dieser Mann auf diesem Stuhl Platz nimmt, immer dann ist Sommer. Die schlechte Nachricht ist, es fühlt sich gerade ganz anders an. Ein bisschen frostig, Winter im Sommer eben. Auch das gehört zur Tradition dieser Sendung, dieses wunderbare Buch zu erwähnen. Ja, es sind nicht viele Fragen, lieber Herr Gauck, um die es heute gehen soll. Aber die wenigen haben es in sich. Wie kann es beispielsweise sein, dass ein eigentlich eingeübter demokratischer Vorgang wie die Wahl von Verfassungsrichtern plötzlich zu einem Endkampf um die Demokratie wird? So hat es eine Kollegin neulich beschrieben. Oder die Sache mit der Wehrtüchtigkeit. Selbst wenn wir es militärisch werden, wehrtüchtig, wenn wir Milliarden und Billionen für Rüstung ausgeben, werden wir dann auch automatisch wehrtüchtig in unseren Köpfen? Oder die Landtagswahlen nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt und in Ihrer alten Heimat in Mecklenburg-Vorpommern. Was, wenn das eintritt, was manche in der CDU dort schon halblaut raunen? Lasst uns lieber schwarz-blau machen, bevor wir gezwungen sind, blau-schwarz zu machen. Und überhaupt, warum ist das Autoritäre plötzlich für viele auf der Welt irgendwie wieder so seltsam attraktiv? Das fragen wir einen Mann, der immer wieder als Demokratielehrer beschrieben wird. Insofern passt das sehr, sehr gut und der sich auch selbst so bezeichnet. Herzlich willkommen, Joachim Gauck.
Ja, danke für die Einladung.
Dass das klappt. Herr Gauck, Sie haben über die Verfasstheit unseres Landes kürzlich folgenden Satz gesagt. Was mich besorgt, ist nicht allein die militärische Schwäche, sondern vor allen Dingen die mentale, dass wir nicht ausreichend vorbereitet sind, nicht nur technisch, sondern emotional, moralisch, politisch. Und dann der Satz, wir brauchen eine neue Ernsthaftigkeit. Wie haben Sie das gemeint?
Naja, in der Tat sprechen wir heute über Themen, die man eigentlich lieber am trüben November bespricht, als an einem strahlenden Sommertag. Aber die Welt ist so, wie sie ist und nicht so, wie wir sie uns wünschen. Und dazu gehört, dass wir wahrnehmen müssen, dass selbst wenn wir verstörende Signale erleben, nicht nur Signale, sondern Vorgänge wie Krieg, es ist nicht ein Krieg, der droht, sondern ein Krieg, der existiert. Und der existiert in Europa. Und dass wir aber so gewöhnt sind an ein Leben in Sicherheit und Ruhe mit den Freuden der Freiheit, dass wir dieses Gefährdungspotenzial, das durch den Krieg in der Ukraine für uns alle Europäer existiert, am liebsten beiseite schieben. Und dann kommen die verschiedenen eingefahrenen Methoden, unterschiedliche Formen des Wunschdenkens dann für politische Strategien zu halten. Und da wird ein Mensch mit meinem Lebensalter und meinen politischen Erfahrungen wird dann doch nervös. Ja, und diese Beunruhigung, die will ich nicht nur in meinem Herzen oder in meinem Kopf verschließen, sondern will mit Leuten darüber reden. Und das Reden soll bedeuten aufwachen. Ja, nicht das Wort Zeitenwende immer mal wieder zitieren, aber die tatsächlich erforderliche Wende im Inneren, in unserer Bewusstheit, die verschieben wir.
Was ist Ihre Antwort darauf? Was passiert da eigentlich psychologisch? Das frage ich mich oft. Wir führen dieses Gespräch jetzt quasi zum dritten Mal. Immer wieder warnen Sie und sagen, ich weiß auch, als ich das erste Mal in einem dieser Gespräche von Ihnen den Begriff Homo Sovieticus gehört habe und Sie sehr klar gemacht haben, vor wem Sie sich da eigentlich fürchten. Aber wir verdrängen auf eine unglaubliche Weise und wir gewöhnen uns an Dinge, an auch Krieg mitten in Europa und leben so, als gäbe es da nichts.
Ja, es ist leider so und es fehlt ja nicht an warnenden Stimmen. Aber ein Teil der Bevölkerung findet ja, dass die Warnungen übertrieben sind. Und interessanterweise kommen diese Warnungen, kommen diese Stimmen, die sagen, naja, so schlimm ist es ja nicht und die Bedrohung ist gar nicht so, von rechts außen wie von links außen. Das ist ja sehr interessant. Einer unserer hellsichtigsten Analytiker, Herr Fritz Münkler, nennt dies Unterwerfungspazifismus. Ja, wenn man so tut, als könnte man so weiterleben, müsste sich nicht auch wehrhaft machen. Und die Bedrohungen sind ja gar nicht so schlimm und man muss den Putin ja auch verstehen. Ja, er hat da die und die Sorgen. Und so verschleiert man die tatsächliche Bedrohungslage. Und wir sind ja nicht nur, wir haben genug Hinweise, dass auch eine Form von Krieg im Gange ist, der hybrid ist, der auf unterschiedlichen Ebenen Ebenen, bevor die Panzer rollen, werden erstmal Kabel kaputt gemacht, wird die Infrastruktur angegriffen, über die Netze wird provoziert, auf der Ostsee mit merkwürdigem Gebaren von Schiffen oder Flugzeugen. Es ist eine ganze Serie von einzelnen Verunsicherungsschritten, Eskalationsschritten, die Putin betreibt, um dem Westen zu zeigen, ich fürchte mich nicht vor euch, also ihr solltet euch mal vor mir fürchten. Mhm. Und dieses Angstmachen, das gehört zu, das ist eine seiner Waffen. Mhm. Und er kennt uns Deutsche, wir ängstigen uns schneller als unsere Nachbarn in Frankreich oder Polen. Und da gibt es natürlich dann auch einen politischen Markt, wo Leute dann mit diesen Ängsten arbeiten und so tun, als wären wir die Kriegstreiber, wenn wir gegenüber einem Kriegsbrandstifter uns zu verteidigen suchen. Das ist ja alles grotesk.
Ich meine, wir haben natürlich auch eine Geschichte. Ne? Sie sind Jahrgang 1940.
Ja.
Also, haben Sie noch so ein klares Bild davon im Kopf, was Krieg ist?
Wissen Sie, ich hasse diesen Krieg, ja. Und ich hasse Kriege. Ich sehe noch die Angst in den Augen meiner Großeltern. Als kleines Kind, mit 4, 5 Jahren, sehe ich die Angst in den Augen meiner Eltern und meiner Mutter und meiner Großeltern, als die Sirenen heulen in Rostock, wo ich zufällig war. Dann habe ich noch klare Erinnerungen an das Kriegsende, wie die russischen Soldaten reinkamen. Und wir hatten nicht das Gefühl der Befreiung, sondern es gab große Angst, besonders bei den weiblichen Menschen, aber auch bei allen anderen. Und zwar nicht nur bei den Verbrechern der Nazis, sondern jeder hatte irgendwie Angst, auch dass sein Eigentum ihm abhanden kommt oder er Schaden nimmt. Später Angst davor, dass wir nicht demokratisch uns neu errichten konnten. Wir konnten nicht frei wählen und alle diese Dinge, die mit dem Krieg verbunden waren. Wir waren ein besetztes Land. Und als ich ein Kind war, habe ich die eigenen Leiden vor Augen gesehen, auch in der eigenen Familie, durch Verfolgung in der stalinistischen Zeit. Als ich erwachsen wurde, habe ich die Leiden gesehen, die Deutsche, die Generation meiner Eltern, angerichtet haben in der Sowjetunion, in den anderen überfallenen Ländern, und habe einen ganz tiefen Abstand dann in mir gespürt gegenüber meinem eigenen Land. Und deshalb ist all das, was mit Krieg zusammenhängt, ganz tief in meinem Herzen verankert. Und ich bin total glücklich, in einem Land zu leben, das ein Land des Friedens ist. Dieses Deutschland will keine Länder erobern, anders als andere Deutschlands zuvor. Wir bedrohen niemanden mit unserem Militär. Im Gegenteil, unser Militär muss sich manchmal fragen, haben wir noch Politiker, die wissen, was zu tun ist, um die nötige Verteidigungsstärke zu erlangen. Nicht? Und da hapert es eben. Aber darüber sprechen wir gerade.
Und auch das auf einer psychologischen Ebene. Es gibt ja sozusagen immer wieder die Erklärung, auch wenn man über Russland spricht, diese strukturelle Gewaltbereitschaft, wie es auch russische Journalisten teilweise nennen. Alexander Gurkow war vor einiger Zeit hier, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der in Moskau geboren wurde, ein Mann mit einer ganz interessanten Biografie, der mittlerweile in Bonn lebt, und der sagte, die halten uns für weich und die haben nie wirklich Demokratie gelernt. Wir damals, 45, weil Sie das gerade ansprechen, wir hatten ja auch keine wirkliche Erfahrung mit Demokratie. Um es jetzt mal anders zu wenden, mal konstruktiver zu werden, warum konnte das damals plötzlich so gut funktionieren? Warum haben die Deutschen so schnell sich begeistert für Demokratie? Weil es plötzlich die Lebensverhältnisse waren, die besser wurden? Oder was war der Grund?
Es gibt zwei Gründe, einen östlichen und einen westlichen. Im Westlichen, da fangen wir an, ist das Errichten der Demokratie nach dem Krieg verbunden mit mehr Wohlstand und mehr Lebensfreude. Wir könnten es, wenn wir es philosophisch formulieren, mit einem Anwachsen von Daseinsgewissheit. Dort, wo ich bin, ist es gut zu sein. Dann gibt es immer noch die Probleme. Es gibt nicht genug Geld für die Armen, es gibt nicht genug Waren zunächst und es gibt nicht genug Mitwirkungsmöglichkeiten für everybody. Aber im Ganzen läuft es gut, nimmt einen guten Weg. Deshalb ein Ja aus dem Erfolg heraus. Im Osten wird keine Demokratie errichtet und gibt es länger eine strukturelle Armut, auch die länger andauernde Enteignung und Repatriierung Reparationsleistungen, die der Osten in Richtung Sowjetunion zu leisten hatte. Da sind negative Erfahrungen. Ein Gewerkschafter lernt plötzlich, nicht, was ich mit meinen Kumpels zusammen mache, sondern was die Partei sagt. Das ist deine Aufgabe. Ein Journalist lernt nicht zu schreiben, was er wirklich denkt. Und ein Professor wird angehalten, die und die Dinge nicht zu lehren. Und der Wähler wird angehalten, nicht in freien, gleichen und geheimen Wahlen zu wählen, sondern in merkwürdigen Shows sogenannte Wahlen abzuhalten. Und da entsteht eine Sehnsucht nach Freiheit. Und diese Sehnsucht nach Freiheit, die wird später sogar zu einem Volksaufstand führen, 1953. Wenn dieser Volksaufstand nicht durch Sowjetpanzer niedergewalzt worden wäre, hätten wir 54 die deutsche Einheit. Und dann hätten wir eine gemeinsame Lernstrecke, wie schaffen wir eine Demokratie, die sich immer mehr vollendet. Hatten wir aber nicht, sondern dann gehen wir unterschiedliche Wege, dann prägen sich auch unterschiedliche Strukturen aus. Es gibt sowas wie eine neue, ich würde fast sagen, bürgerliche Funktionselite, die zwei Generationen lang den Hut auf hat. Und dieses alte Bildungsbürgertum oder das Privateigentum spielt keine Rolle mehr. Und so verändern sich dann auch mentale Besitzstände großer Bevölkerungsgruppen. Da werden wir unterschiedlich. Aber trotzdem gibt es eine unterschiedliche Beziehung zur Freiheit. Eine, die mehr aus der Sehnsucht derer, die Freiheit wollen. Und die anderen, die in der Freiheit leben und sie hoffentlich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Oder mit ihrer Unzufriedenheit umherstehen und maulen oder protestieren, ohne selber einzugreifen. Das sind unterschiedliche Lebenswelten.
Das heißt, die Wahlergebnisse, die wir auch gerade in Ostdeutschland sehen, haben die auch was damit zu tun, dass die Leute das Gefühl haben, diese Freiheit ist so nicht eingetreten? Euer großes Freiheitsversprechen hat für uns nicht funktioniert.
Naja, es ist so, wissen Sie, wenn ein so starker Umschwung erfolgt und die ganze Industriestruktur zusammenbricht und die Leute vorübergehend massenweise arbeitslos sind, dann ist das große Versprechen der Freiheit, was sie motiviert hat, mit großer Mehrheit Helmut Kohl zu wählen, ist dann plötzlich, oh, es ist ja fremd, wir sind ja in der Fremde. Ja, Sie wissen nicht, wohin der Weg führt. Und
Ihr alter Satz, Sie träumten vom Paradies und wachten auf in Nordrhein-Westfalen.
Ja, und Sie haben nicht gemerkt, dass Nordrhein-Westfalen eine ganz schöne Gegend ist, ja, wo man ganz schöne Erfolge haben kann. Aber da gibt es auch Ecken, wo man lange arbeitslos ist, wo Strukturwandel die Leute entmutigt hat. Und diesen Teil der Freiheit haben wir dann nicht gesehen in unserer Begeisterung von 90. Und dann kommt diese Erfahrung 91, 92, 93, wo die jungen Leute, die am Beginn ihres Berufslebens stehen, auffliegen, die können sich wunderbar entwickeln. Meine Alterskohorte, ich war damals 50, für die endet vielfach der Berufsweg. Und dann sind sie im Irgendwo. Niemand hat ihnen beigebracht, eigenverantwortlich zu agieren. Das ist ja auch so. In der Diktatur kommst du schnell voran, wenn du gehorsam bist und dich anpasst. Aber nicht, wenn du eigenverantwortlich agierst. Und so entsteht eine große Unsicherheit. Es ist nicht eine Gegnerschaft schon zur Demokratie, aber eine Fremdheit. Und diese Fremdheit ist immer mit Ängsten verbunden. Und wenn diese Ängste dann von der demokratischen Mitte nicht aufgenommen werden oder nicht hinreichend aufgenommen werden oder diese politische Mitte sogar politische Fehler macht, dann ist ein weites Feld für die Populisten aller Couleur. Nicht? Und das waren zuerst die Linkspopulisten, die abgesahnt haben. Und später haben dieselben, die erst links im Osten gewählt haben, dann rechts außen gewählt. Ja? Merkwürdige Dinge, aber von der Psyche der Menschen her verständlich. Aus der Fremdheit, aus der noch nicht Beheimatung in diesem großen freien Raum der Möglichkeiten kommt so eine Sehnsucht danach, doch stärker behütet zu sein. Und dann haben die plötzlich gute Karten, die sagen, haben wir ja gleich gesagt, alles zu modern, zu europäisch, zu grenzenlos, zu vielfältig. Ja, das ist ja alles schrecklich. Ja, und dann flüchten diese Menschen, die fremdeln mit dieser Freiheit, flüchten dann zu diesen angeblichen Ratgebern, die aber offen gesagt, ja, überhaupt keine Zukunftsmodelle haben.
Ist richtig, das im Gegenteil. Ne? Also ja. Die AfD lebt ja vom Problem. In dem Moment, wo das Problem verschwindet, verschwindet auch die AfD im Zweifel.
Sie werden zum Teil verschwinden. Wir sehen jetzt weltweit ja einen Trend, dass sich eben immer ein Teil der Bevölkerung eigentlich gar nicht so richtig wohlfühlt im freiheitlichen Selbstgestalten, ja, in dieser Selbstwirksamkeit.
Das ist auch schwer.
Ja, das ist schwer. Weil Freiheit ist da Verantwortung.
Genau.
Und Verantwortung ist immer mit Arbeit verbunden, mit Anstrengung. Ja? Und ein Teil der Bevölkerung wird wahrscheinlich
also, das heißt nicht, dass die Leute sich nicht anstrengen. Und das heißt nicht, dass die Leute nicht arbeiten. Aber es gelingt manchmal nicht.
Sie wollen durchaus arbeiten. Genau. Aber sie wollen nicht Verantwortung übernehmen in dem Sinne, wie es eigentlich der Begriff Bürger beinhaltet. Deshalb, ich verwende manchmal den französischen Begriff Citoyen, um vom Bourgeois ihn zu unterscheiden. Ja, das ist der Mensch, der gerne wählt oder auch sich wählen lässt, der in der Zivilgesellschaft aktiv ist. Aber nicht jedem liegt das. Und viele Menschen haben es gerne, sich als Gefolgschaft zu verstehen. Ja? Und manchmal ist es dann in der Geschichte gelungen, dass dieser Teil der Bevölkerung sich von den konservativen Parteien Europas gut aufgehoben fühlte. Ja, es bleibt alles so wie früher im Prinzip, die wähle ich mal. Aber durch die Modernisierung der Gesellschaft, durch Modernisierungs- und Wandlungsprozesse, die auch dann das konservative Parteienmilieu mitmacht, entsteht so ein Defizit an Beheimatung bei denen. Deshalb ist ein Teil der Wählerschaft, den wir verloren haben, den die konservativen Parteien in Europa verloren haben, ein Teil dieser Wählerschaft fremdelt mit der liberalen Moderne. Ein anderer Teil ist unanständig oder nazimäßig geprägt. Aber das ist ein Teil. Ich denke, der größere Teil gehört zu denen, die nicht mitgenommen worden sind von den traditionellen konservativen Parteien, deren Ängste nicht rechtzeitig wahrgenommen oder bearbeitet worden sind. Dann kommt noch hinzu, was immer bei Wahlen passiert. Es gibt immer ein Protestwählerpotenzial, wenn die Regierenden nicht stringent regieren, ja, sondern so dahin verwalten, ja. Gestalten heißt auch Wagnisse eingehen. Ja. Aber abwarten, was geschieht und das als Regieren bezeichnen, das ist hochproblematisch. Ja, und wir sehen das, wenn Triggerelemente da sind wie massive Zuwanderung oder eine Finanzkrise oder eben eine militärische Krise. Dann ist diese Politik des Zuwartens eben eine, da ist der Tod im Topf, nicht? Das geht nicht. Und wenn das Wahlvolk merkt, meine Regierung reagiert nicht angemessen, dann kommt zu dieser Neigung, ich will mich lieber führen lassen, dazu eine massive Unzufriedenheit mit denen, die es doch eigentlich richten sollten. Deshalb, in meinem letzten Buch habe ich geschrieben, liberale, offene Gesellschaft und stringente Führung widersprechen sich nicht. Ne? Und das müssen wir denen, die uns regieren, immer mal wieder einhämmern.
Haben wir die jetzt?
Ja, wir werden sie kriegen, sage ich mal jetzt als Optimist. Ich bin nicht immer optimistisch.
Aber wir haben sie noch nicht.
Aber
Sie haben ja gehadert, gerade mit der Ampelregierung.
Wir
haben
ich habe deshalb gehadert, weil dieses entschlossene Handeln mir nicht deutlich genug geworden ist.
Handeln und kommunizieren.
Ja, und kommunizieren, das andere auch ein altes Thema von mir. Ich meine, es ist so, du kannst gerade bei komplexen Themen wie Zuwanderung und Begrenzung der Zuwanderung, da kannst du nicht alles durchsetzen, weil es rechtliche Hürden gibt. Jetzt versucht unsere Regierung mal auszutesten, wie weit können wir gehen und wann stoßen wir an rechtliche Hürden. Da melden sich dann die Richter und sagen, hör mal zu, Innenminister, so geht's nicht. Aber es gibt erstmal eine Botschaft dieser Regierung, Leute, wir haben verstanden. Und da gibt es eine Ankündigungspolitik, die auch schon wirksam sein kann. Also das ist so, die Entschlossenheit eines Innenministers kann schon politisch wirksam werden, auch wenn die Richter noch nicht davon überzeugt sind, dass diese Politik Zukunft haben wird. Das ist eine merkwürdige Situation, aber in der sind wir gerade. Und ich kann nur hoffen, dass wenn die Absichten, die man hat, nämlich strikte Begrenzung der Migration, so etwa wie die Dänen das machen, ja, wenn wir die nicht einhalten, dann gibt es nur einen Ausweg, dann in ganz großer Klarheit der Bevölkerung zu sagen, das und das haben wir versucht, das ist uns gelungen, das ist uns aber nicht gelungen. Und die Gründe dafür sind dann zu benennen, und zwar in einer Sprache, die jeder versteht. So viel zu dem Thema Kommunikation. Nicht?
Das haben wir sehr lange nicht gemacht.
Tja, oder wir haben es so gemacht, dass die Insider es verstehen. Ja? Leute, die verschiedene Medien, überregionale Medien konsumieren und sich ständig über alle politischen Themen informieren. Das ist eine eigene Welt. Und wir können uns in dieser Welt relativ schnell auch mit relativ wenigen Worten verständigen. natürlich auch missverstehen, aber das geht. Aber diese Übersetzung von eminent wichtigen politischen Fragen oder auch von verschiedenen Formen von Dilemma, das praktisch so mit der Bevölkerung zu besprechen, dass sie es versteht, dass wir sie mitnehmen. Die sind da, die sind erwachsen, die wollen informiert werden. Wenn sie auch nicht gestalten wollen, so wollen sie doch informiert werden, denn sie sind Wählerinnen und Wähler, nicht? Und da sind wir mächtig am Lernen, ja.
Ist da auch Friedrich Merz am Lernen?
Ja, selbstverständlich. Also er ist mächtig am Lernen.
Ich meine, wenn jemand wie Friedrich Merz zum Beispiel sagt, das war klare Kommunikation nach Aschaffenburg. Ich schaue da nicht nach links und ich schaue nicht nach rechts, ich schaue nur geradeaus. Und es endet dann damit, dass du plötzlich mit Zustimmung der AfD das durchbringst.
Ich halte das nicht für eine besonders gelungene Aktion von ihm. Aber wir müssen verstehen, ich habe eben davon gesprochen, dass es Sprechakte gibt, die politische Wirkung erzeugen. Und dann kommt nachher die Durchsetzbarkeit dessen, was man gerade gesprochen hat. Das ist ein heikles Kapitel. Versprichst du zu viel, dann gehst du krachend unter. Aber machst du hinterher eine Politik, so wie sie jetzt der Innenminister versucht, dann zeigst du der Bevölkerung, Leute, wir haben verstanden, wir versuchen da mal was. Und wir gehen sogar an die Grenze des rechtlich Möglichen. Das ist die Absicht. Die Absicht ist nicht, das Recht zu brechen. Also solche Politiker haben wir in Deutschland nicht, die oben sitzen mit der erklärten Absicht, das Recht zu brechen. Aber sie wollen im Grunde ausloten, welche politischen Handlungsspielräume gibt es. Und die wollen sie ausdehnen gegenüber den Regierungen, die wir vorher hatten. Und da kann man nur sagen, kann schiefgehen, aber dann bitte uns erklären, warum es schiefging und was wir danach machen wollen.
Da ist aber viel zu erklären. Ich habe neulich mit einem Freund mich darüber unterhalten. Und das Ende eigentlich, die These war, Friedrich Merz könnte möglicherweise der Kanzler werden, der wie kein anderer das exakte Gegenteil dessen im Amt tun wird, was er vorher versprochen hat.
Naja, also es ist
Denken Sie an die Schuldenbremse.
Ja. Denken Sie an Koalitionen, sage ich. Das ist meine Antwort. Wenn ich ein politisches Ziel habe, das ich alleine durchführen würde, wenn ich Alleinherrscher wäre und 50% hätte bei der Wahl, dann kann man mich messen. Wenn ich einen Koalitionär habe, mit dem bestimmte Dinge nicht zu machen sind, dann ist das nicht böse Absicht oder eine Eignung zum Lügner, sondern das ist der Zwang der Verhältnisse. Und das muss man dann den Leuten erklären. Leute, das habe ich früher so gesehen. Dann die zweite Erklärung ist, ich habe früher diesem Volkswirt gefolgt bei seinen Erklärungen und jetzt hat mir Professor X aber eine bessere Erklärung gegeben. Das wäre ein Sachargument, das in einer bestimmten Situation die Aufnahme von Schulden rechtfertigt, obwohl ich früher einer anderen Lehrmeinung gefolgt bin. Aber wenn man diese Entscheidungsprozesse, auch die Veränderung von Politikzielen, nicht erklärt, dann kommt wieder dieses Gewusel und dann geht man auf Charakterschwächen zurück. Das ist Schwachsinn. Also der Mann ist doch nicht charakterschwach, sondern er lebt unter Zwängen. Einer, der Zwang ist, als Koalitionär eben zu regieren.
Sie sind da jetzt sehr gnädig.
Ja,
also wenn man schon vor der Bundestagswahl das Gutachten darüber anfertigen lässt, ob man möglicherweise noch mit der alten Mehrheit die Schuldenbremse sozusagen aushebeln kann. Und kurz davor im Fernsehen noch sagt, wie weit wollen wir das, rhetorische Frage, große Frage, beschäftigt viele Leute, wie weit wollen wir das mit diesen Schulden eigentlich noch treiben? Denken Sie doch mal an unsere Kinder. Und dann bist du im Amt und das Erste, was du tust, ist genau diese Schulden zu schleifen. Dann kriegst du ein Problem mit Glaubwürdigkeit.
Ja, muss man vorher vielleicht so dann nicht auftreten, wenn man schon ahnt, diese Auffassung ist nicht durchzuhalten, aber ich habe eben die Möglichkeiten erwähnt. Einmal kannst du sagen, entschuldigt bitte, ich konnte nicht anders, mein Koalitionär. Das andere ist, ich bin zu einer besseren Einsicht gelangt nach vertieftem Studium und die Berater haben gefunden, dass es besser ist. Und dann geht's. Aber so im Ungewissen zu lassen, das ist natürlich nicht gut.
Wir haben da so vieles, was an Versprechen dasteht. Wir werden das mit dem Bürgergeld reformieren.
Ja.
Wir werden die Sozialsysteme reformieren. Ja, wir werden das mit der Rente reformieren. Wir werden die Krankensysteme reformieren.
Die Frau Baas ist auch eine starke politische Figur. Ja? Und sie hat nun zur Aufgabe, von ihrer Partei und von Amts wegen und auch als Person daran zu denken, dass diejenigen, die schlechter gestellt sind, nicht zu kurz kurz kommen. Also wird sich der ehrenwerte Herr Merz mit der ehrenwerten Frau Baas auf diesem Gebiete sehr lange und intensiv unterhalten müssen. Ja? Und unsere Gewerkschaften werden das ihre dazu sagen und unsere Unternehmensverbände werden das ihre dazu sagen.
Ich frage das deswegen, weil da gibt es diese junge Generation. Und da habe ich das Gefühl, da verlieren wir gerade jemanden. Wir reden so wenig über die junge Generation. Diese junge Generation hat das Gefühl, wir machen das alles auf deren Kosten. Mhm. Wir machen das komplett auf deren Rücken. Mhm. Wir geben Rentenversprechen auf deren Rücken. Wir versprechen, die sollen bezahlen.
Ja, große Schwäche. Ja.
Krankensystem das Gleiche. Ja. Die erinnern sich sehr genau daran, wie wir während Corona mit ihnen umgegangen sind. Mhm. Auch dafür haben wir uns nie wirklich erklärt, auch nie wirklich entschuldigt, gerade bei denen. Und gestalten jetzt die finanzpolitischen Spielräume so eng, dass für die spätestens 2029, da geht es eigentlich dann schon los, nicht mehr so richtig viel übrig bleibt. Mhm. Und dann sagen wir, aber jetzt hätten wir euch gerne zur Wehrpflicht. Und dann sagen die, pass mal auf, machen wir nicht. Mhm. 18% der Jungen sagen überhaupt, dass sie bereit wären, notfalls das Land zu verteidigen. Alle anderen sagen, seid ihr wahnsinnig, auf gar keinen Fall machen
wir das. Naja, so alle anderen sagen nicht, seid ihr wahnsinnig, sind zum Teil unentschieden.
Ja, aber
und
die,
da müssen wir sehen, wie wir damit
umgehen. Sind sehr deutlich auf der anderen
Wissen
Seite.
Wissen Sie, Herr Lanz, in der jungen Generation werden wir etwas sehen, was die Eltern, deren Eltern nicht erwarten. Es wird mehr junge Leute geben, die bereit sein werden, diesen schönen Raum der Möglichkeiten, wo sie leben können, wie sie es wollen, auch zu verteidigen. Es wird mehr geben als in der Generation ihrer Eltern. Da wird es einen Wandel geben. Man muss es ihnen nur erklären. Man muss ihnen nahe sein. Und dazu gehört auch, dass man ihre Lebensverhältnisse für später im Blick behält.
Richtig.
Dazu würde zum Beispiel, ich sage mal ein Beispiel, was aber für einen gewählten Politiker äußerst schwer ist. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Selbstverständlich kann das eigentlich nicht so weitergehen mit dem Renteneintrittsalter. Aber welcher Politiker möchte nun gerne in den Wahlkampf gehen und sagen, Leute, wir setzen mal ein Jahr rauf mit dem Renteneintrittsalter.
Die Dänen haben es gemacht.
Ja, es gibt Menschen, die Mut haben.
Und haben es einfach gemacht.
Und es gibt diese Politiker, aber sie sind sehr selten. Und in einem Land, was sich gerne ängstigt, und das ist nun mal unser Land, da ist eben dieser Mut ganz, ganz selten. Denken Sie mal, welche Kämpfe der Kanzler Schröder, als er noch gut drauf war, hatte, als er sich entschlossen hat, unsere Volkswirtschaft dadurch zu helfen, dass er ein Gesetz, was die Gewerkschaften überhaupt nicht mochten, also dann umgesetzt
hat.
Die Agenda-Politik gestartet hat. Da war mal ein Element von Mut in der Politik. Jetzt beim Renteneintrittsalter, weil Sie die junge Generation angesprochen haben, das würde Ihnen wirklich helfen.
Wir haben das Gefühl, wir denken gar nicht
so ist an sich. Und das ist natürlich kritikwürdig. Da muss sich irgendwann etwas ändern. Das wird aber nicht passieren, wenn wir gerade Koalitionen haben, die gerade um ihre Anerkennung ringen. Stellen Sie sich vor, die würden jetzt damit mit diesem Thema kommen. Mhm. Dann haben Sie das Thema Wehrpflicht, was Sie eben angesprochen habe. Das wären zwei heikle Themen auf einmal. Dann gibt es noch andere dazu, die lasse ich jetzt mal aus. Mhm. Aber tatsächlich musst du es angehen. Und diese Jetzt-Situation bei der Umfrage, die Sie zitiert haben, die ist veränderbar. Die ist aber nur veränderbar, wenn Menschen, denen sie Vertrauen schenken, ihnen erklären, warum wir das machen. Warum wir eine Erwartung haben, die ihre Großeltern angenommen haben, nämlich Wehrdienst zu leisten oder Zivildienst zu leisten und sie davon befreit sind, dass das aber nicht der Normalfall ist. Und dass wir jetzt in einer Situation leben, wo sehr viele Menschen sich davor fürchten, dass unsere Freiheit nicht mehr auf Dauer die Freiheit auch unserer Nachkommen ist. Und dass wir verteidigen müssen, was wir errungen haben. Und wenn man das den Menschen erklärt, dann wächst auch wieder so ein Ja zu dem Land und den Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Und wenn jeder nur daran denkt, wie seine persönlichen Wünsche sich erfüllen lassen, das bringt zu wenig. Wir brauchen etwas, ein neues Bewusstsein davon, was diese Freiheit wert ist.
Aber die haben das Gefühl, wir verstehen sie nicht mehr. die haben das Gefühl, dass wir ständig irgendwas von ihnen verlangen. Mhm. Wir sagen Wehrpflicht. Mhm. Wir sagen länger, härter arbeiten. Ihr müsst richtig reinhauen. Im Gegenteil, wir überziehen sie noch mit Vorwürfen. Wir sagen, ihr arbeitet alle zu wenig. Mhm. Ihr seid die Generation null Bock. Und die sagen, dann kümmert euch mal beispielsweise um bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Wofür genau sollen wir es eigentlich anstreben? Mhm. Für eure Renten oder für unser eigenes Zuhause? Ja. Das ist das.
Ja, ich denke, dass Sie einen wunden Punkt da gerade beschreiben. Und es gibt eine relativ einfache Erklärung. Die Mehrzahl der Deutschen ist nicht jung.
Sondern die Mehrzahl werfen der wir Deutschen, den auch nicht vor, ne? Es ist ja Demografie.
Die Mehrzahl der Deutschen ist alt. Und, oder älter. Und die Politik fragt sich, wo sind unsere Wähler? Und dann kommt es zu der Vernachlässigung einer Generation.
Der durchschnittliche CDU-Wähler ist über 60. Ja, der durchschnittliche SPD-Wähler ist über 60.
Liste.
Und so geht's weiter. Ja,
und deshalb brauchen wir ein neues Bewusstsein davon, dass die Welt nicht besser wird, wenn wir nur die ältere Generation im Blick haben bei unseren politischen Entscheidungen. Mhm. Also das ist ein Punkt, der mir seit langem missfällt. Denn ich habe 12 Enkel und 10 Urenkel. So. Und an die denke ich manchmal. Also und nicht nur an die Renten, die Deutschen heute bekommen, sondern an die, die meine Nachkommen mal zu erwarten haben.
Wir müssten länger arbeiten.
Also das schon. Ich denke schon.
Müssten wir die Rente an die steigende Lebenserwartung koppeln?
Ja, das wird.
Wir leben länger, wir arbeiten länger.
Solange unsere Rentenformel bezahlbar ist und solange man mit gutem Gewissen sagen kann, das können wir uns leisten, solange sollten wir es tun. Das ist ein Element, den inneren Frieden zu bewahren. Mhm. Und diejenigen, die gerade immer von links das Auseinanderbrechen der Gesellschaft so an die Wand malen, zu sagen, hört mal zu, Leute, bei uns muss niemand unter Brücken schlafen. Also so ist es nicht. Wir haben einen Sozialstaat, wo die meisten Mittel,
Sie,
die wir
sehen Sie das nicht, das Auseinanderdriften zumindest ja, nicht brechen?
In gewisser Weise, aber ich neige da nicht zum Alarmismus. Wir sehen in Gesellschaften wie den USA, aber auch in unserem Nachbarland Polen, eine wirklich drastische Auseinanderdriften von zwei gesellschaftlichen Gruppierungen. Da sind wir nicht.
Gott sei Dank, ja, ist richtig.
Wir können noch. Eigentlich könnten wir an uns glauben, Herr Lanz. Eigentlich könnten wir an uns glauben.
Aber
es fällt uns so schwer.
Ja, diese Verzagtheit, die da ist.
Ja, es fällt uns.
Sie sind doch der Mann, dessen Kernkompetenz eigentlich Zuversicht ist.
Ja,
Was würden Sie einem 20-Jährigen heute sagen, der Sie anguckt, oder Ihren vielen Enkeln und Urenkeln? Was würden Sie denen sagen? Was ist dennoch trotz allem der Grund, optimistisch zu sein?
Ja. Ich will gar nicht, Optimismus ist mir fast zu klar, aber jedenfalls nicht ein Leben ohne Zuversicht zu führen. Und Zuversicht ist noch ein bisschen was anderes als Optimismus. Ne, der Optimist sieht nicht die vielen Fallen und auch die Sollbruchstellen in einer Gesellschaft, sondern er macht sich ein geschöntes Bild. Der Zuversicht hat, der sieht das alles. Und will trotzdem, wie man einst sagte, ein Apfelbäumchen pflanzen, noch kurz bevor die Welt untergeht. Und ich bin jetzt sehr viel unterwegs, entweder wegen meiner Bücher oder wegen sonstiger Einladungen und treffe auf Leute und spüre ja auch diese Sorge darum, dass vielleicht alles gegen die Wand geht. Und dann kannst du auch aufzählen. Ich weiß ja, wie es aussieht auf unseren Bahnstrecken, wie es mit der Bahn ist. Ich will die Post gar nicht benennen. Also alle diese Probleme mit den Ämtern, mit der mangelnden Digitalisierung, was jetzt diese verdienstvolle Arbeit...
Das finde ich alles gar nicht so schlimm.
Das können wir alles zusammenzählen.
Ich komme aus einem anderen Land. Ich sage Ihnen, das ist alles gar nicht so schlecht. Da jammern wir auf hohem Niveau nach wie vor.
Ja, aber für uns Deutsche ist das doch Tagesthema. Ja, denn ist das noch. Dann sind die Regierenden eben zu mangelhaft. Wir fragen uns nicht, woher sollen die Superguten kommen. Die kommen doch aus unserer Mitte und wir sind doch auch gemischt, von minderbegabt bis hochbegabt. Aber es wird das Negative zusammengetragen, um so eine deutsche Kultur des Verdrusses zu entwickeln. Das wirkt dann auch intelligent. Und mir reicht es manchmal, wissen Sie? Und ich komme wirklich.
Es ist schön. Von Verdruss wirkt intelligent.
Ja, ja. Klar, in Deutschland ist es jedenfalls so. Wenn du fröhlich bist und dankbar, ja, dann gehst du auch.
Dann bist du ein bisschen tump.
Ja, so ist es. Also besonders in gewissen Zirkeln. Naja, aber um auf diesen Kern zu kommen, es ist so, dass wir uns das Vermögen abhanden gekommen ist, an uns selber zu glauben, als Personen, die imstande sind, das Gelingen zu organisieren. Und da gibt es ein Defizit in diesem Land. Das Land glaubt zu wenig an das, was es selber geschaffen hat. Und manchmal kommt es mir so vor, Mensch, Leute, schaut doch noch mal genauer hin, nicht bloß auf all diese miesen Dinge, die wir eben gestreift haben, nicht? Und dann sage ich, Leute, stellt euch mal vor, ihr müsstet einen Korb verschenken zum Geburtstag oder zum Jubiläum und in diesen Korb müsstet ihr all das reintun, was unsere Demokratie ausmacht. Und dann erzähle ich Ihnen, was ich in diesen Korb reintun würde. Erstens, ich darf frei wählen, wer mich regieren soll. Ja, sagen die. Selbstverständlich? Nee, sag ich. Nicht selbstverständlich. Ich musste 50 werden, um das zum ersten Mal zu haben. Zweitens, in den Korb rein. Ich darf meine Meinung frei sagen, ohne dass mich jemand hindert. Drittens, ich darf mich mit anderen verbünden, ohne dass mich jemand hindert. Kann einen Verein gründen, Bürgerinitiative, sogar eine Partei oder Gewerkschaft. All das darf ich tun. Viertens, also ich darf lesen und hören, was ich will. Es gibt eine Medien- und Informationsvielfalt. Und keiner ist da, der das zensiert, sondern in großer Freiheit wird hier publiziert und geschrieben. Dann geht's noch weiter. Ich lebe in einem Land, wo die Richter nicht korrupt sind und wo die Regierung nicht über das Recht bestimmt, sondern wo es eine Herrschaft des Rechtes gibt, eine Gewaltenteilung, die funktioniert. Und dazu noch ein Verfassungsgericht, das mir als Bürger das garantiert. Kommt auch rein in den Korb. Da kommt aber noch mehr rein. Ich lebe in einem Land, dass ein Sozialstaat ist, wo die Armen nicht unter Brücken schlafen müssen und wo unzählige Leute aus aller Welt gerne sein möchten. Kommt da auch rein. Aber ich habe noch mehr. Ich lebe in einem Land, das den Frieden liebt und alle Nachbarn achtet und von keinem Nachbarn was haben will oder wegnehmen will. Das kommt da auch rein. Und dann frage ich mich manchmal, fehlt da noch was? Ja, Glaubensfreiheit. Ich darf glauben, was ich will und nicht glauben, wenn ich es möchte. Das darf ich auch. Jetzt ist der Korb wirklich ganz schön voll. Und eins tue ich aber noch ein. Ich kann dieses Land jederzeit verlassen, ohne dass mich irgendeiner daran hindert. Wow. Und diesen Korb schauen wir mal an. Und dann sagt man, naja, der Gauck. Und dann fällt uns ein, das ist ja kein Traumbild, sondern das haben wir geschaffen. Das hat die Generation unserer Eltern und Großeltern geschaffen. Das ist kein Traum, sondern wir in all unseren mangelhaften Einsichten und mit all unseren Mängeln, wir haben diesen Korb geschaffen. Und das nicht zu sehen, das ist einfach Verlust von Wirklichkeit. Und dieser Verlust von Wirklichkeit, der depotenziert Menschen, der bringt sie um ihre Kraft. Und wenn wir nicht anschauen, zu welchen Dingen unsere Vorfahren und wir selber fähig waren, dann glauben wir nicht mehr an uns. Und wenn dieser Glaube nicht da ist, dann sind die Ängste da statt dieses Glaubens. Und deshalb brauchen wir ein neues Bewusstsein von den Gelingensperioden unserer deutschen Nachkriegsgeschichte. Es ist nicht Deutschland, aber dieses Deutschland, dieses so gewordene Deutschland, das uns Zutrauen einflößt. Schauen Sie, und wenn ich in Schulen bin oder unter jungen Leuten bin und in aller Ruhe mit den Leuten darüber spreche, dann erscheint Ihnen plötzlich das Bild ihrer Gegenwart noch einmal in einem anderen Licht, als sie durch die vielen Klagen ihrer Altersgenossen oder ihrer Eltern sich sonst so in den Kopf reingezogen haben. Und ich frage mich immer, mein Gott, warum sehen die Leute das nicht? Warum wollen sie nicht? Und daher kommt auch meine Gewissheit, dass es nicht friedensgefährdend ist, wenn wir anfangen zu lernen, uns wieder zu verteidigen. Es ist so enorm wichtig, dass wir nicht einfach zuschauen, dass dieser schöne Korb vielleicht geplündert wird von einem, der über uns kommt, weil wir uns nicht verteidigen können, nicht?
Wenn man diesen Korb sich mal anschaut, Herr Gauck, finde das ein wahnsinnig schönes Bild. Aber schon bei dem zweiten oder dritten Ei, das Sie da reingelegt haben, widersprechen jetzt ganz, ganz viele und sagen, ich darf sagen, was ich will, darf ich nicht. Die gefühlte Meinungsfreiheit ist deutlich anders als die tatsächliche.
Ja, da muss man sich mal erinnern, wie es ist, wenn es wirklich so ist, wie Sie behaupten. Und mir kommt das besonders bei den Ossis so merkwürdig vor, ja, wo jede Form von freier Meinungsäußerung unter Umständen, erstmal wurde sie gar nicht gewagt. Und wenn einer sie gewagt hat, hat er schwere Nachteile in seinem Beruf oder ernsthaft, er landet im Knast oder war jedenfalls sofort bei der Stasi aktenkundig. Also diese ganzen Dinge, die kenne ich doch. Und jetzt zu behaupten...
Sie waren seit 72 oder 74, ne? Aktenkundig bei
der Stasi? Ja, sicher. Ich war schon als junger Pastor, kam ich schon in den Stasi-Akten vor.
Ich habe das in der Vorbereitung auf die Sendung noch mal gelesen. Wirklich
weil, früh. Weil ich natürlich zu den Leuten gehörte, die das ganze System durchschaut haben und versucht habe, da so eine Art Gegenkultur von den Gemeinden aus zu entwickeln. Und naja, das ist so meine frühere Tätigkeit gewesen. Und von daher weiß ich, was eine Zeit ist, in der man seine Meinung nicht sagen kann. Was die Leute meinen, ist, dass sie Widerspruch ernten. Sie möchten gerne Ihre Meinung sagen und dann sollen wir anderen zustimmen. Also wenn Sie sagen, im Sächsischen oder Thüringischen jetzt bei den Wahlen, wir wählen AfD, weil das sind die einzigen, die mit dem Thema Migration oder Zuwanderung die richtige Einstellung haben. Und wenn du ihnen dann nicht folgst, sagen sie, ich darf ja meine Meinung nicht sagen. Nee, die können Sie durchaus sagen. Sie können auch so wählen. Nur Sie dürfen nicht annehmen, dass wir alle dann automatisch zustimmen.
Ja, ja, ich hätte ein Gegenbeispiel. Ja. Du sagst einmal... Schwachkopf mit Blick auf Robert Habeck und dann kommt die Polizei. Mhm. Du sagst im Fernsehen über Alice Weidel Nazischlampe und dann sagt das Gericht, ist in Ordnung.
Das geht nicht. Nein, also das geht nicht. Ich denke, ob Habeck das zum zweiten Mal machen würde, bei Schwachkopf nicht. Also ich habe neulich mal tatsächlich, ich habe es früher auch nie gemacht, meine Anzeige doch akzeptiert, weil ich als Nazi bezeichnet wurde. Also das wollte ich mir noch nicht machen. Ich bin, seit ich Jugendlicher bin, Antifaschist, aber nicht auf eine Weise wie manche Linke, sondern auf eine aufgeklärte Weise. Und ich möchte mir da nichts anhängen lassen und möchte, dass das auch sanktioniert wird.
Und haben dann geklagt.
Aber ja, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber ist auch egal. Man muss sich nicht alles bieten lassen. Man ist auch als Politiker ein Mensch. So, aber man soll da nicht überempfindlich sein. Und deshalb ist das Beispiel nicht so besonders toll. Was die Politiker sich anhören, ist ganz schön. Also es würde in anderen Staaten ausreichen für mehrere Jahre Zuchthaus. Und hier kannst du es frei raushauen und wie wir jetzt erlebt haben, darf ein rechtsradikales Blatt wie Kompakt darf dann plötzlich auch weiter erscheinen, weil wir Meinungsfreiheit, dieses hohe Gut haben, da dürfen sie das veröffentlichen.
In dem Zusammenhang sollte die AfD verboten werden?
Nein. Ich bin von Anfang an gegen diese, ich finde, dass wir sie dann ja noch größer machen.
Aber Sie haben hier in der Sendung gesagt, Herr Gauck, die werden hier niemals an die Macht kommen.
Ja, meine ich, bin ich nach wie vor.
Auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt
und in Mecklenburg-Vorpommern? Wir haben ja nun, also in Deutschland ist es so, 20% der Menschen sind ostdeutsch. Die wählen etwas anders als die Mehrheit der
Westdeutschen. Ja, ich rede jetzt aber wirklich von den Landtagswahlen in den Bundesländern nächstes Jahr. Ja. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, also Ihre alte Heimat. Schließen Sie aus?
Wir könnten morgen, schließe ich nicht, dass Sie da Mehrheiten gewinnen, schließe ich nicht aus.
Aber
dann müssen Sie ja nochmal an die Macht kommen.
BSW gemeinsam mit der AfD plötzlich.
Naja, das, mal sehen, ob sich die BSW-Leute das wirklich leisten wollen. Wer weiß, ob sie dann überhaupt noch auf dem Markt sind. Aber da schauen wir mal. Ich denke nicht, dass das eine relevante Größe in Deutschland sein wird. In anderen Ländern ist das anders, aber das kann auch in Deutschland mal anders werden, wenn die Union bereit wäre, sich mit denen zu verbünden. Einige träumen ja davon, gerade im ostdeutschen Unionsbereich. Das geht nicht, weil diese AfD einen Trip gewählt hat, der auf eine Strecke führt, die wegführt von der Mitte.
Diese
die Schwedendemokraten und die Finnen. Da sind die Nationalpopulisten.
Diese AfD. Ja,
diese AfD.
Gerade. Genau zugehört. Genau, diese AfD. AfD. Aber mit einer anderen AfD.
Ja,
mit dieser neuen AfD, unter Anführungszeichen, ja, die jetzt sagt, wir reden anders. Ja. Wir treten gemäßigt auf.
Das sollen Sie erst mal beweisen. Ja, dann wollen wir mal sehen.
Ja, aber es fällt doch wirklich auf.
Ja, wollen wir mal sehen, wen Sie wählen und wen Sie rausschmeißen. Sie haben Leute wie Lucke und Meuthen haben Sie eliminiert. Und diejenigen, die völkisches Spruchgut verwenden, die dürfen da Karriere machen. Da stimmt doch was nicht. Und deshalb gibt es diese Brandmauer oder wie Sie das auch immer nennen wollen, die Abgrenzung. Eine anständige Union kann mit dieser AfD nicht koalieren. So, wir wissen nicht, was in 20 Jahren sein wird. Ja, das können wir nicht sehen. Wir haben andere nationalpopulistische Parteien in Österreich, in der Schweiz, wo es Koalitionsmöglichkeiten gibt. Ich habe eben Skandinavien genannt, wo in Schweden und in Finnland auch diese Elemente Stützen einer bürgerlichen Regierung sind, zum Teil mitmachen sogar. Aber das geht jetzt nicht. Mit diesen Leuten geht es nicht. Also dann müssen sie wirklich sich in einer Weise klarer für diese offene und für diese offene Gesellschaft erklären, auch wenn ihnen praktisch manches zu fortschrittlich ist. Ja, das wissen wir nicht, wie sich diese Partei entwickelt. Aber im Moment, naja.
Ich weiß, dass sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern, da denken CDU-Abgeordnete genau darüber nach.
Ja,
Gott, und sagen, lass uns schwarz-blau machen, bevor wir blau-schwarz machen.
Ja, müssen. Das dürfen die denken, aber das sind Leute, die sehen das aus ihrer Perspektive heraus. Sie sind beeindruckt durch das Wahlverhalten in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Sie haben Freunde und Bekannte, die das nicht schlimm finden würden. Die sagen, Mensch, wir haben doch eine konservative Mehrheit, lass uns
die
doch
nutzen. Die sehen die Zahlen, Herr Gauck. Ja. Die stehen in Umfragen bei 40%.
Ja, wenn sich die zusammentun würden, ist es so. Ja.
Was muss passieren, um diese Zahlen zu halbieren? Friedrich Merz ist angetreten mit dem Versprechen, ich werde die halbieren.
Ja,
das ist nicht gelungen.
Naja, gut, also, wenn er sich ein bisschen umgeschaut hätte in Europa, ich spreche gar nicht,
ihm das nicht
von
vor,
den USA, ich sag nur, ja, dann würde er diesen Spruch nicht losgelassen haben. So ist das, wenn du im Wahlkampf bist und so weiter, dann haust du auch Sachen raus, wo du sagst hinterher, naja.
Nein, geschenkt. Es geht aber dennoch um die Frage, kann das gelingen? Und die Erfahrung im Moment sagt, es gelingt nicht.
Naja, es ist so, dann brauchen wir auch Angebote, wo volksnahe Führungsfiguren mit der Bevölkerung so sprechen, dass ein Teil derer, die nicht nur auf politische Argumente hört, sondern auch von Personen sich beeindrucken lässt, denen folgt.
Das heißt, wir haben das falsche Personal?
Wir haben oft ein Defizit an einer Kommunikation, die, ich habe das früher genannt, es gibt eine Art, mit Leuten zu sprechen, die einfach ist, aber das muss eine erhellende Vereinfachung sein, nicht eine verführende Vereinfachung. Populisten verführen die Menschen auch durch das Benutzen von Vorurteilen und Ressentiment.
Wie sehr vertrauen Sie jemandem wie Trump?
Oh Gott. Wissen Sie, Politik ist auch die Kunst, ohne dass man Vertrauen hat, gestalten zu können. Das heißt, neulich wurde von einigen Journalisten gesagt, das Verhalten bestimmter Politiker, die ihn besuchen, das zieht ja eine Schleimspur hinter sich. Ja, eine sehr.
Haben Sie ein besseres Wort?
Ja, wissen Sie, eine unserer besten Analytikerinnen, die wir haben, Frau Deitelhoff, hat gesagt, die Schleimspur kann gar nicht breit genug sein, weil es geht nicht darum, welche Rolle spiele ich im Gegenüber zu dieser Figur, sondern es geht darum, das große Amerika mit seinen Potenzialen bei der NATO zu halten.
Richtig. Aber selbst wenn Sie sagen, im Grunde ist dann jedes Mittel recht, dann lass uns schleimig sein, dass wir alle ausrutschen.
Kein Problem.
Es ist ein stilistisches Problem.
Genau, es ist ein stilistisches Problem und kann man gerne machen. Und rutschen wir halt auf einer Schleifspur nach Washington, auch kein Thema.
Nur sind Sie dennoch, selbst wenn wir diesen Schleimteppich ausrollen, sind Sie ernsthaft überzeugt davon, dass der dann im Zweifel zu Artikel 5 der NATO steht?
Nein, also nein. Das muss man bei dem bisherigen Gebaren von Trump das jedenfalls in Frage stellen. Wir hoffen alle politisch Verantwortlichen und auch die, die sich strategische Überlegungen machen für Negativszenarien, jeder wird sagen, wir wollen sie so lange nur irgend möglich bei uns behalten, weil unsere Fähigkeiten sind nicht ausreichend, um einem Aggressor wie Putin, und er ist ein gewissenloser Aggressor, er überfällt Länder ohne Anlass. Und das ist das, was die Ordnung so in Frage stellt, dass unsere ganze Nachkriegsordnung so massiv in Frage gestellt wird, dass jetzt führende Sozialdemokraten selber sagen, wie Klingbeil, es gibt Sicherheit in Europa. Vor Russland müssen wir die schaffen, nicht mit Russland. Das ist eben eine so starke Zeitenwende, dass wir mit unserer militärischen Schwäche alles tun müssen, um die NATO mit den Vereinigten Staaten zusammenzuhalten. Und daher kommt es dann zu diesen sehr merkwürdigen Begegnungen. Und
merkwürdigen
dafür, da gibt es keine Vergnügungssteuer. Also, aber es ist ein Dienst am Land, ein Dienst an der Freiheit Europas, wenn wir den amerikanischen Präsidenten bei Laune halten. Anderen Präsidenten sind wir anders begegnet. Und du kannst dir den Präsidenten der Vereinigten Staaten nicht schaffen. Du musst ihn so nehmen, wie er ist. Und das heißt, dass bestimmte Formen des Entgegenkommens dann zutage treten, wo wir sagen, gegenüber dem geht ja gar nicht. Ja, geht aber, muss gehen.
Was ist eigentlich der Grund dafür, dass es für viele Menschen plötzlich so attraktiv ist, Autoritäres zu wählen, gut zu finden? Was ja, wir sind ja, glaube ich, an einem spannenden Punkt unserer Geschichte. Ich habe manchmal den Eindruck, wir wollen eigentlich glauben, dass in 3-4 Jahren, wenn der Spuk in Washington vorbei ist, dann wird alles wieder gut. Und man würde den Leuten immer gerne zurufen, nichts wird wieder. Es wird niemals wieder so werden, wie es mal war.
Naja,
stimmen Sie dem zu?
Nein, das kann wieder so werden, wie es war. Aber dann müssen die Leute entschlossener verteidigen, was sie schon einmal errungen haben, zum Beispiel das Völkerrecht. Und nicht so tun, als wäre es modern, in Gebaren zurückzufallen aus dem 19. Jahrhundert, als die Großmächte großmächtige Rechte hatten und die kleinen Nationen sich anpassen und gehorsam sein
mussten. Um es deutlich zu sagen, es ist nicht mehr das, was wir bisher hatten. Es ist nicht mehr sozusagen die Stärke des Rechts. Ist das Recht des Stärkeren, das jetzt übernimmt?
Ja, genau.
An dem Punkt sind wir.
Ja, an dem Punkt sind wir. Und Figuren wie Putin oder auch Xi oder die Iraner, für die ist das völlig klar, sie brauchen, benutzen ihre militärische Stärke wie einst der Zar. Mhm. Putin verfolgt übrigens ja auch, nachdem er seine kommunistische Denkheimat verloren hat, benutzt er Denkformate, die in der Zeit des Zarismus gewachsen sind, bezieht sich auf Intellektuelle, die von einer besonderen Sendung des Heiligen Russlands sprechen und hat so einen imperialen Gestus angenommen, mit dem er so tut, als wäre er in Zeiten von Metternich und anderen Größen und könnte jetzt wie Napoleon sagen, ich tue, was ich vermag. Und dann, und wir sehen an den Strategien Chinas, an der Bedrohung, die China den freiheitlichen Chinesen jeden Tag zukommen lässt, da wächst etwas heran, was im Grunde die Lernprozesse und die politischen Lernelemente nach dem Krieg vergessen lässt. Nach dem Krieg ist angesichts des Desasters, was passiert, wenn das Recht gebrochen wird, hat man sich verabredet mit der Menschenrechtserklärung und mit den grundlegenden Texten der Vereinten Nationen zu sagen, das soll nie wieder passieren. In Zukunft herrscht das Recht. Wenn jetzt aber dieses Recht nach Belieben von Großmächten gebrochen wird oder wenn das Recht, das Völkerrecht, nur dann angewendet wird, wenn es bestimmte Leute nicht stört, ja, dann haben wir keinen Hüter des Rechtes mehr. Und dann passieren Dinge, ich komme gerade aus der Gedenkveranstaltung von Srebrenica, wo über 8000 Muslime abgeschlachtet wurden von serbischem Militär.
Innerhalb kürzester Zeit.
Innerhalb kürzester Zeit und in einer Schutzzone der Vereinten Nationen. Da waren die Vereinten Nationen vor Ort, aber hatten kein Mandat. Das heißt, er durfte nicht. Aus rechtlichen Gründen durfte der niederländische Kommandeur mit seinen Soldaten nicht eingreifen. Das heißt, das Recht hat nicht geschützt in diesem Moment. Und wir sehen Situationen, wo Staaten das Gefühl haben, das Völkerrecht kann ja außer Kraft gesetzt werden durch ein Veto. Und dann, was ist dann unsere Basis? Mhm. Und deshalb sind solche Dinge vorgekommen, wie das Hinmorden der Menschen in Srebrenica oder auch in Ruanda.
In Ruanda beispielsweise.
Ja? Und sodass du siehst, die Deklaration, wir haben ein Völkerrecht, aber gleichzeitig haben wir keinen kraftvollen Hüter dieses Rechtes. Wir hatten die Amerikaner eine Zeit lang als Weltpolizist, das war dann vielen zu viel, weil bei den Amerikanern auch der Schutz des Völkerrechts und nationale Interessen manchmal zusammengingen, dann war das auch ein bisschen verdächtig. Aber es war immerhin eine Regelungswahrscheinlichkeit da bei bestimmten Verstößen. Jetzt sind wir in einer total unsicheren Situation. Israel zum Beispiel hat das ausgenutzt und gesagt, das Völkerrecht schützt uns ja offenkundig nicht, also machen wir mal präventiv, was unserer Nation nützt. Ja? Und das ist, wir gehen also wirklich auf sehr schwierige Zeiten zu. Und
weil Sie das gerade ansprechen, und ich habe ehrlich gesagt auf den Moment gewartet, bis Sie das ansprechen. Warum findet, ich sag's mal so ganz allgemein, und so ist es letzten Endes auch gemeint, weil ich das immer wieder hier in der Sendung auch festgestellt habe, die deutsche Politik findet wenig bis keine Sprache für das, was in Gaza passiert. Warum ist das so?
Ich will mal sagen, warum es bei mir so ist. Ich bin im Krieg geboren und als mein politisches Denken begann, habe ich das Leid der eigenen Familie weniger betrachtet als das Leid, was deutsche Menschen anderen zugefügt haben. Und für mich ist dann diese Menschheitskatastrophe des Holocaust, der Shoah, das, was mich als jungen Deutschen total mitten ins Herz getroffen hat. Ich konnte es nicht fassen, dass dieses Land mit seinen schönen Liedern und schönen Dichtern und Philosophen so tief sinken konnte. Und da ist etwas gewachsen wie eine unverbrüchliche Verbindung zu den Nachkommen der ehemaligen Opfer unseres Landes. Deshalb bin ich im Grunde nicht ein Geborener, aber ein früh erwachter nicht Antisemit, sondern Philosemit. Ja, ich kann mich nicht anders denken als an der Seite von Juden und von Israelis und bin total glücklich gewesen, als die Israelis ihr eigenes Land hatten, wo sie endlich sich selber schützen konnten und wo sie ihre Wirklichkeit gestalten. Dann haben sie eine Demokratie geschaffen in einer Zone, wo es überhaupt keine Demokratien gibt, sondern irgendwelche Monarchien oder sonstigen Herrschaftsformen, voller Bewunderung. Und diese Nähe, innere Nähe, Hingezogenheit, auch Bewunderung dann, die wird nie aus meinem Herzen weichen. Und deshalb bin ich so völlig entsetzt darüber, was diese Regierung, dieser Ministerpräsident und insbesondere seine wirklich schrecklichen Parteiverbündeten von diesen merkwürdigen
Rechtsaußenpartei,
was da geschieht. Und fühle mich zutiefst verbunden mit den Israelis, die sagen, wir ertragen es nicht mehr. Jetzt sogar ein Ministerpräsident, Herr Olmert
sagt, was wir derzeit in Gaza tun, ist ein Krieg der Verwüstung. Es ist wahlloses, grenzenloses, grausames und kriminelles Töten von Zivilisten. War ein Gastbeitrag in Harris.
Ja, und deshalb würde ich sagen, ich kann dem zustimmen. Und wissen Sie,
es ist ein wahlloses, kriminelles Töten von Zivilisten.
Wahllos und kriminell würde ich nicht sagen. Wahllos würde heißen, ich schieße die Raketen automatisch dorthin. Sie geben an, Sie haben immer Ziele, die Sie vertreten können. Das kann so sein, da ich es nicht überprüfen kann, nehme ich das mal hin. Es ist für mich kein Genozid. Aber es ist für mich ein unverantwortliches Handeln. Und es ist für mich deshalb unverantwortlich, weil es nicht verhältnismäßig ist. Weil zu viel Leid über zu viele Unschuldige gebracht wird, um Schuldige zu bestrafen. Und da gibt es ein zu viel, das dann das Recht auf Verteidigung verändert in eine Form von Hybris. Und das ist das, was Olmert und die ganzen Protestanten, die dort auf der Straße stehen, dem Regierungschef ja vorhalten. Ja. Moshe Zimmermann, der deutsch erfahrene Professor, der sagt zu uns immer, ja, gerade wegen eurer Geschichte müsst ihr uns doch mal einreden. Ihr müsst eine Einrede halten.
Und Jason Stanley, der amerikanische Philosoph, war vor einiger Zeit hier in der Sendung, hat auch einen jüdischen Hintergrund. Aber natürlich sehr geprägt von der amerikanischen Debatte, die Sie mit Sicherheit auch kennen. Und der sagt, nie wieder kann doch nur bedeuten, nie wieder für alle. Sonst ist es eine leere Floskel.
Und das ist so. Wir haben uns aber daran gewöhnt, an die Floskelhaftigkeit. Ja? Dieses nie wieder. Ich habe mal einen amerikanischen Überlebenden von Sachsenhausen gehört. Mhm. Inzwischen ein ganz berühmter Rechtsprofessor, der gesagt, die haben damals gesagt, nie wieder. Wenn wir die Geschichte angucken, heißt es aber, es ist immer wieder etwas Ähnliches geschehen. Das heißt, wir sind in der Versuchung, dass auch die Guten, also in diesem Fall die Israelis, die alles Recht hatten, diese barbarischen Überfall am 7. Oktober wirklich zu bekämpfen, sich, ja,
sich zu verteidigen.
Alles klar, genau. Das durften sie und das mussten sie tun, um dem eigenen Volk zu zeigen, wir lassen euch nicht einfach abschlachten. Aber dann gibt es eine Grenze, die für viele Israelis, Sie haben eben Herrn Olmert zitiert, aber auch für mich und viele meiner Freunde, die wir eng verbunden sind mit Israel, wo wir sagen, nee, es geht so nicht. Und wenn unser Regierungschef steht, wir sind ja in einer Tradition, jeder deutsche Regierungschef hat darauf geschworen, dass wir die engsten Verbündeten von Israel sind. Und Sie kennen die vielseitigen und oft wiederholten Versicherungen unserer Solidarität. Ich stehe nach wie vor dazu, dass Deutschland das letzte Land sein sollte, was die Solidarität mit Israel verlässt. Das letzte. Aber das heißt nicht, dass wir zu allem zu schweigen hätten. Das heißt es nicht. Und dies dürfen wir kritisieren. Mit unserer Kritik sind wir da an der Seite hochanständiger Menschen around the world und auch in Israel selber.
Ist so. Ich habe neulich Itamar Mann gelesen, israelischer Völkerrechtler, kommt aus einer ganzen Anwaltsjuristenfamilie. Der war immer der Überzeugung, das, was da passiert, das ist Selbstverteidigung und das kann man auch machen. Und wurde neulich zitiert mit dem Satz, israelischer Völkerrechter, ist nicht irgendjemand. Ich komme immer mehr zur Überzeugung, dass Israel in Gaza einen Genozid begeht. Einer, der das Wort Genozid vorher nie in den Mund genommen hat. Jemand wie Kai Ambos, den Sie vermutlich auch kennen. Jemand, der hier immer wieder gesagt hat, das Wort Genozid mache ich mir nicht zu eigen. Neulich in der Deutschen Richterzeitung jedes Wort ganz bewusst gewählt. Und dann tauchte plötzlich dieser Begriff auf.
Ja.
Und ich will das gar nicht juristisch werten. Ich will nur sagen, da sind wir mittlerweile angekommen. Und hart im Kontrast dazu steht diese Sprachlosigkeit der deutschen Politik.
Ja, naja, der Kanzler.
Und wenn ich mir, überlege, wir haben in diesem Land so viele Menschen auch mit arabischem Hintergrund, die fühlen sich sozusagen mit ihren Ängsten und Sorgen, die sie da auch haben, so wie die andere Seite auch, nicht mehr ernst genommen.
Naja, die das sollen ist, dass mal erst mal deutsche ernst nehmen, was die Hamas Israel angetan hat. Und dann reden wir weiter. Also mit denen,
aber so pauschal würde ich das nicht sagen, Herr Gauck. Das tun ja viele von denen. Die Leute sind doch in der Lage zu differenzieren.
Herr Mansour würde das ein bisschen anders ausdrücken in Auseinandersetzung mit diesem Milieu. Aber lassen Sie mich das mal so formulieren. Wäre ich ein Israeli und ein politischer Mensch, würde ich, um meinen Ministerpräsidenten wirklich was entgegensetzen, möglicherweise diesen Begriff benutzen. Ich bin aber ein alter Deutscher.
Nee, ich verstehe das.
Ich benutze das nicht, auch weil es nicht evident ist, dass es so ist. Ich komme aus Srebrenica. Wir wollen diese Menschen töten, weil sie Muslime sind. Kein Israeli sagt, wir wollen die Araber töten, weil sie Araber sind. Sondern sie sagen, wir wollen Unrecht, das uns angetan ist, rächen und müssen deshalb die Verursacher dieses Unrechtes töten. Das ist ein anderer Ansatz. Und deshalb ist es hochproblematisch, hier diesen Begriff zu verwenden. Allerdings in der politischen Debatte, wie gesagt, wäre ich Israeli, wäre mein Zorn wahrscheinlich über diese Regierung so groß, dass ich auch nach schwerem Geschütz suchen würde. Als Deutscher hüte ich mich. Und ich sage meine Kritik an der israelischen Politik quasi, das muss ich aus mir rauspressen, ja. Das sage ich quasi unter Tränen, ja. Aber wenn diejenigen, auf die man so viel Hoffnung gesetzt hat, dann in einer Weise, wie es auch in der Westbank geschieht, wenn diese Siedlerparteien da so raumgreifend und arrogant gegenüber den Einwohnern, palästinensischen Einwohnern sind, wenn man dann sieht, dass dieses Land, dem man sich so verbunden fühlt, auf diese Abwege gerät, dann ist da auch nicht nur Zorn, sondern auch einfach eine tiefe Traurigkeit in einem, nicht? Und ich kann auch deutsche Regierungsvertreter verstehen, wenn sie aufgrund unserer Geschichte immer ganz, ganz vorsichtig sind, Israel hier zu kritisieren. Ich finde, der Kanzler hat jetzt doch auch dazu ein paar Worte gesagt. von denen ich meinte, dass er sie auch hatte sagen müssen. Ja.
Es war bemerkenswert. Hier. Der Mann, den wir gerade sehen, Jörn Wadephul, hat von Zwangssolidarität gesprochen. Das hat er dann auch später zurückgenommen. Und so. Also man merkt sozusagen...
Die spüren Leute, ja bei mir, es genau, ist so eine Herzenssolidarität. Ja, ja, genau. Aber gerade dann, ich habe diesen Artikel von Moshe Zimmermann eben mir doch auch zu Herzen genommen. Wenn du eine Herzensfreundschaft hast, wirst du deinem Herzensfreund manchmal auch Widerspruch zumuten. Ja, du bist ja nicht er, sondern du bist ein Gegenüber. Und ein freundschaftliches Gegenüber heißt nicht ein Gegenüber, was deine eigenen Taten oder Worte einfach nur duplizieren, sondern da kann es auch ein Aber hör mal geben. Aber hör doch mal, schau doch mal.
Yuval Noah Harari hat, und da kommen wir sozusagen zum Schluss, Herr Gauck, noch einmal zu Ideologie, mit der Sie auch so viel Begegnung hatten auf allen möglichen Ebenen, bis hin zu Ihrem Vater, der im Namen von Ideologie einfach verschleppt worden ist. Wir haben uns schon einmal darüber unterhalten. Was ist Ihrem Vater damals vorgeworfen worden, als er nach dem Krieg verschleppt worden ist? Was war sein
Vergehen? Ja, das war im Jahr 51, das ist die Hochzeit stalinistischer Verfolgung. Und man konnte denunziert werden und verschwand einfach in Bautzen oder auch noch in Sibirien. Mein Vater ist mit einem Dutzend anderer Rostocker vorgeworfen worden, er sei also spionisch, weil er einen Brief bekommen hatte von einem Typ, der war abgehauen und hat Leute eingeladen, ihn zu besuchen in West-Berlin. Und das andere ist, er hat eine Publikation, eine nautische Fachzeitschrift aus Hamburg bekommen, die offiziell zugestellt wurde, ja, über die DDR-Post. Das war damals noch erlaubt, ja. Und Fachzeitschrift. Und da stand aber Verlagsort Hamburg. Das wurde dann mitgenommen und das war immer ein Zeichen dafür, dass man also Westspion ist. Und das waren diese sowjetischen Militärtribunale. Wenn du da drin warst, dann warst du schuldig. Ja,
Stalinismus. Der Punkt ist, nehmen ihn erst mal fest und dann wird sich schon Grund finden.
Ja, habe erst die Person und dann findet sich das Delikt. Ja. Genau. Gut, er hat das überlebt, sein Sibirien-Abenteuer, kam 55 zurück und ist dann im Grunde ein aufgeklärter Antikommunist geworden.
Das aber heißt, Ihnen immer fremd geblieben.
Naja, das würde ich nicht sagen.
Ich habe Ihre Biografie sehr, immer wieder lese ich darin, weil es ein wirklich, doch, und Sie beschreiben die Fremdheit dieses Vaters. Sie beschreiben, wie Sie für ihn beten und hoffen, dass er irgendwann wiederkommt. Und dann sitzt da plötzlich dieser Mann, der sehr männlich wirkt, so beschreiben Sie das, weil er so ausgezehrt und abgehungert ist und ihn trotzdem fremd bleibt.
Naja, es ist so, das hängt mit dem Alter zusammen, in dem ich damals war. Ich bin ein 15-jähriger Junge und bin praktisch Herr des Hauses, ja. Fünf kleine Geschwister und Gesprächspartner der Mutter. Ja, plötzlich kommt der Platzhirsch zurück und du wirst in deine Rolle zurückgewiesen. Das ist so ein kleines Problem gewesen. Dann fehlte die Auseinandersetzung über die vielen Jahre mit der Vaterfigur. Und da ist eine bestimmte Distanz. Aber es ist nicht so, dass es eine politische Distanz wäre.
Nein, das meine ich nicht.
Eine gewisse...
Eine persönliche, eine emotionale.
Ja, das ist bei vielen in meiner Generation eigentlich unüblich gewesen. Aber das Interessante ist, dass er durch sein Leiden nicht in den Hass fiel. Sondern er hat immer unterschieden zwischen denen, die Unrecht taten und Unrecht zu verantworten hatten und denen, die vielleicht als einfache Bewacher auch menschlich waren. Nicht? Und insofern haben wir von ihm gelernt, dieses System ist ein System der Lüge und des Unrechtes, also des organisierten Unrechtes. Und das dürfen wir mit guten Gründen bekämpfen. Mhm. Es ist die Rechtsferne und das Leiden, aus dem dieser Antikommunismus erwachsen ist. Dieser Antikommunismus ist ein Geschwisterkind des Antifaschismus. Er stützt sich darauf, dass wir protestieren müssen, wenn das Recht außer Kraft gesetzt wird.
Deswegen wäre das sozusagen die letzte Schleife, die letzte Kurve, in die wir einbiegen, Herr Gauck. Ich sagte gerade Harari, Ideologie. Yuval Noah Harari beschreibt das in einem seiner letzten Bücher so gut und sagt, weißt du, du musst dir klar machen, auch das, worüber wir da sprechen, Westbank, Gaza und so weiter, das ist kein Kampf um Wasser. Es gibt dort genügend Wasser für alle. Das ist auch kein Kampf um Essen. Es gibt genügend Essen für alle. Das ist auch kein Kampf um Land. Es gibt genügend Land für alle. Das ist ein Kampf um Ideologie, um Religion, mein heiliger Stein, mein heiliges Land, mein heiliges Gebäude. Und ich habe das Gefühl, dass wir da so langsam wieder reinschlittern.
Weil Intoleranz ist älter als Toleranz. Die Menschen bringen etwas mit aus der frühen Zeit des Menschseins. Und das ist die Feindschaft gegenüber dem, der fremd ist. Oder jedenfalls die Sorge, dass der Fremde uns feindlich sein kann. Und im Zuge einer langen Menschheitsgeschichte und zuletzt der Aufklärung haben wir gelernt, wir können überleben und es ertragen, dass der andere anders glaubt und anders lebt. Mhm. Wir müssen den anderen nicht bekämpfen. Aber immer, wenn wir bedroht werden oder wenn es Krisen gibt, fallen wir zurück in ein Bedürfnis, den der anders ist, auch automatisch als Feind zu sehen. Und besonders altertümliche oder verfestigte, sich nicht in einem Entwicklungsprozess befindliche Religionen oder politische Religionen, die sich nicht einem Veränderungsprozess unterwerfen. Da kommt es dann zum Wiederaufleben dieses, dieses Prinzips von Intoleranz als Lebensprinzip.
Genau. Und Absolutheitsanspruch.
Und das ist eben besonders tragisch, wenn eine Bevölkerung, aus der so viele Vertreter von Völkerrecht, von Moral, von Toleranz gekommen sind, unendliche Heerscharen jüdischer Menschen und Gelehrter sind, haben dafür gearbeitet. Und wenn innerhalb einer solchen Entität, einer solchen Gesellschaft nun diese Teile, die den anderen praktisch automatisch als Feind sehen oder als einen, der verdrängt werden muss. Und das tun eben diese reaktionären Parteien.
Ja, Religion ist überall auf der Welt, habe ich das Gefühl.
Ja, aber Religion muss nicht intolerant sein.
Nein, ich weiß, aber schauen Sie sich an, wie Trump die Evangelikalen in Amerika bespielt. Schauen Sie sich an.
Sie möchten, dass wir zum Abschluss unseres Gesprächs noch auf solche reizenden Themen kommen, ja?
Also ja, ich dachte, mit einem Theologen und Pastor könnte man noch mal ganz gut ein Wort darüber verlieren, was Religion sozusagen noch sein kann, nämlich irrsinnig intolerant mit einem Absolutheitsanspruch ausgestaltet, auch mit Blick auf den radikalen Islam beispielsweise, den wir auch in diesem Land haben. Und auch da diese Hilflosigkeit im Umgang.
Wenn du deines eigenen Glaubens nicht sicher bist, dann brauchst du künstliche Gewissheiten. Und die schaffst du dir, indem du in dieser Form in eine verfestigte Form von Religiosität zurückkehren. Und die großen Möglichkeiten, die in jeder Religion liegen, die darin bestehen, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt, du bist ein Geschöpf und du hast Grund, dankbar zu sein dafür, dass du da bist. Zweitens, du bist nicht alleine da, sondern du lebst in Bezogenheit auf andere. Und dieses Prinzip der Bezogenheit auf andere rät dir, dem anderen nah und gut zu sein. Das sind die großen Gaben von Religion. Und wenn sie sich verwandeln in Intoleranz und in Furcht und Ablehnung dem gegenüber, der anders glaubt oder anders denkt, dann verliert Religion etwas aus dem Zentrum ihrer Kraft. Und deshalb ist nicht jeder, der sich religiös bezeichnet, ein Segen für die Menschen, sondern jeder, der weiß, wenn ich mich verstehe als religiöser Mensch, gibt es zwei Dinge, die ich niemals vergessen darf. Ich bin nicht für mich selber da und ich lebe nur, weil ich in Bezogenheit auf meinen Mitmenschen eine Chance habe zu überleben. Und weil es so ist, habe ich ihn zu achten, selbst wenn er anders ist als ich selber und wenn er anders ist, als ich es möchte, dass er sein soll.
Ich finde, es gibt noch einen dritten Punkt, der auch dazu gehört. Religion, wenn sie gut ist, gibt dir auch das gute Gefühl, du bist gut, wie du bist.
Es ist so, dass wir uns danach sehen müssen, Gründe dafür zu finden, dass es Sinn hat, dass wir existieren. Und da sprechen Sie etwas an, das für mich total wichtig ist. Menschen brauchen so etwas wie einen Kern. Der entsteht nicht aus politischen Debatten, sondern das sind ganz verschiedene Einflüsse. Und die Fähigkeit zu glauben, dass ich ein Geschöpf bin, das begabt ist zum Guten, zum Miteinander. Und vor allen Dingen, dass die Fähigkeit bekommen hat, anders als alle anderen Geschöpfe, die es gibt, Verantwortung für mich und für das, was um mich herum ist, zu übernehmen. Das sind so starke Gaben, die in mir ruhen. Und die können mir auch ein Ja zu mir selber und meinem Leben in dieser Welt vermitteln. Und deshalb ist eine der stärksten Gaben, die aus einem solchen Glauben erwachsen, die, ja, ich bin hier richtig. Und ich werde hier gebraucht. Ach, wie gut es ist, dass das so ist. Dass ich mitmachen kann, dass ich ans Gelingen glauben kann, obwohl alles so schwierig ist.
Danke Ihnen ganz herzlich. Sag mal, wenn der Arbeitsplatz nicht mehr Bellevue ist, eine Kanzel sehe ich da immer noch im Bereich des Möglichen, wenn Sie so reden. Das ist schön. Ein schöner Gedanke, finde ich, um auch in den Sommer zu gehen. Wenn man irgendwo auf der Wiese liegt und in die Wolken guckt, dann denken wir vielleicht ein bisschen darüber nach. Herr Gauck, danke Ihnen ganz herzlich. Wir verabschieden uns jetzt in eine kurze Sommerpause und danach sehen wir uns hoffentlich gesund und munter wieder. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Ihnen alles Gute und bis bald. Danke. Tschüss.